Seite 63. Der hohe Priester. Der hohe Priester. Wir hatten letztes Mal über die Kleidung der normalen Priester, der anderen Leviten und so geredet. Und heute gehen wir einen Schritt weiter, weil die hohen Priester, die waren ganz besonders. Es gab immer nur einen hohen Priester. Immer nur einer. Es gab ganz viele Leviten und normalen Priester, aber hohe Priester gibt es immer nur einer. Er war immer der Sohn Aarons oder sein Enkelkind etc. Lass uns mal hier diesen Vers lesen. 2. Mose 28, 4. Habt ihr den gefunden? 2. Mose 28, 4. Hast du ihn gefunden? Welche?
Ich habe Ricky.
Hier ist es.
Ja, ich habe ihn gefunden.
Okay. Ne? Dürfen wir es zusammen lesen? Folgende Kleidungsstücke sollen sie für Aaron und seine Nachfolger herstellen. Die Brusttasche, den Amtsschurz, das Obergewand, das Hemd mit eingewebten Mustern, den Gürtel und den Turban. 2. Mose 28, 4. Gute Nachricht Bibel. Ich habe hier aus der Guten Nachricht Bibel das entnommen, weil das hier ein bisschen, sagen wir so, in einer normaleren Sprache steht. Weil in unserer Schlachter 2000 und in der Elberfelder sind diese Worte etwas schwerer zu verstehen. Und hier hat die Gute Nachricht Bibel das etwas vereinfacht, leichter zu verstehen, obwohl hier nicht ganz so genau ist. Da habe ich schon letztes Mal gesprochen, Turban ist nicht richtig. Ist nur ähnlich wie ein Turban. Okay. Nächster Vers. Missionar Elisabeth, würdest du bitte lesen hier, 2. Mose 28, 2.
Lass für deinen Bruder Aaron heilige Kleider anfertigen. Prächtige und würdevolle Gewänder.
Halleluja. Ne? Prächtige und würdevolle Gewänder. Habe ich auch eine andere Bibelversion genommen, weil hier auch das vereinfacht ist. Prächtig heißt, ne, ganz luxuriös, hat sich abgehoben von alle anderen Menschen, weil es so reich war mit Goldfäden und mit diesen ganzen Brusttasche und so weiter. Und würdevoll. Man wollte, dass der hohe Priester auch respektiert wurde wegen seiner Aufgabe, dass die Menschen wussten, da ist ein Hohepriester. Letztes Mal hatten wir schon das geschaut, gesehen, die Kleidung der normalen Priester in der Reihenfolge des Anziehens. Das hilft uns das vorzustellen, wenn wir das in dieser Reihenfolge nehmen. Zuerst die Unterwäsche und dann was da drauf kommt und so weiter. Unterwäsche ist die gleiche wie von den normalen Priester, diese leinerne Hose oder Halbhose, diese lange Kniehose, ne, ist besser definiert. Eine Hose, die bis zu den Knien ging, aus Leinen. Das war die Unterwäsche. Nächster Punkt, Leibrock, auf Portugiesisch Tunica, Englisch auch Tunica. Es war ganz lang bis zum Fuß und auch lange Ärmel. Das hatten auch alle anderen Priestern, auch mit diesen gewebten Mustern. Ne, gewebten Muster habe ich schon erklärt. Das waren im Webprozess, wurden diese Mustern durch die Fäden eingewebt. Nächster, Mantel des Ephod. Das hier ist schon eine Besonderheit vom hohen Priester. Nur der hohe Priester hatte über das Leibrock noch was anderes. Der Mantel. Ne, der normale Priester hatte nur Unterwäsche, Leibrock, Gürtel und Kopfbund. Aber der hohe Priester hatte Unterwäsche, Leibrock und jetzt kommt's, Mantel. Das war ein zusätzlichen Leibrock sozusagen, nur es war kürzer. Eine Art Mantel. Und das war völlig in einer anderen Farbe. Das war blau. Das hat sich vom Leibrock, von der Tunika, ganz abgehoben. Ne? Mantel. Das war quasi ein ein Gewand, das diente, das Amtsschurz zu schützen sozusagen, unter dem Amtsschurz. Und dieser Mantel, der war mit einer gewebten Borte eingefasst. Interessant, dass es hier dieser Punkt betont wird in der Bibel, dass die Borte, da steht ja, was Borte ist, das ist der Saum, okay? Saum musste in einer besonderen Art und Weise gemacht werden, dass der Mantel nicht reißen sollte. Interessant. Es hat eine symbolische Bedeutung, aber jetzt weiß ich nicht welche. Das sind so viele symbolische Bedeutungen. Ich habe das alles durchstudiert, aber habe nicht alles so auswendig gelernt. Am Saum unten, ne, hingen Granatäpfel aus bunte Wolle und goldene Glöckchen. Habe ich letztes Mal kommentiert oder schon öfter kommentiert, dass der hohe Priester diese Glöckchen hatte. Goldene Glöckchen, die, wohin er ging, immer wenn er sich bewegte, Geräusche von sich geben. Okay, das war jetzt der Mantel. Nächster, Nummer 4, Amtsschurz. Mir ein bisschen schwer auszusprechen, um diesen 2S, Amtsschurz. Technisch genannt Ephod. Ephod, viele Bibel bringen hier Ephod, nur es würde dann nichts bedeuten für uns, dieses hebräische Wort. Darum habe ich hier lieber das Wort Amtsschurz genommen, weil dann können wir uns vielleicht so ein bisschen anlehnen an den Kleidung der Priester, den katholischen Priester oder evangelischen Priester oder so. Die haben auch so einen Amtsschurz, nur es ist dann lang, Talar oder so. Das heißt, es ging hier um den Schurz, das Amt des hohen Priesters hervorgehoben hat. Versteht ihr? Ihr sagt, das ist der hohe Priester, weil er trägt dieses Amtsschurz. Obwohl später in der Geschichte auch die normalen Priester, 300 Jahre später haben auch die normalen Priester so ein Amtsschurz benutzt, nur er war dann einfacher. Okay, kommen wir gleich drauf. Das war eine Weste, ärmellose Weste. Versteht ihr, ne? Eine Weste können wir uns vorstellen, nur das war nicht ganz genau wie eine Weste, weil auf der Seite war es offen und war gebunden, so auf dem, es war aus zwei Teilen, Vorderteil, Hinterteil, und das war gebunden, Vorderteil mit Hinterteil auf der Seite und oben mit zwei breiten Bändern. Und das Material, aus dem das gemacht war, war auch dieses Gewebte, dieses eingewebten Mustern. Nur ich stelle es mir hier vor, steht nicht in der Bibel, dass dieses Ephod viel bunter war als das Leibrock. Stelle ich mir vor, weil doch die Kleider des hohen Priesters prächtiger sein sollten als die von den normalen Priestern. Darum stelle ich mir vor, dass hier dieser Ephod noch viel bunter oder noch viel kunstvoller und viel reicher war als von den normalen Priester mit viele Goldfäden eingewebt. Und interessanterweise vom gleichen Material war auch, werden wir gleich sehen, das Brustschild. Aber okay, weiter mit dem Amtsschurz. Ein liturgisches Gewand. Tatjana oder Wolfgang, willst du bitte hier 2. Mose 28 Vers 6 bitte lesen? Ja, seht ihr? Danke. Seht ihr? Ganz kunstvoll, ganz reich, viel Gold. Ne, steht da, sollen sie aus Gold herstellen. Ne? Aber es war nicht jetzt eine Platte Gold, sondern es waren Fäden, Goldfäden, die benutzt wurden, um dieses Stoff herzustellen. Ne? Im Webprozess. Das war das sichtbarste Teil der priesterlichen Kleidung. Wenn man hohe Priester von Weitem gesehen hat, war das Ephod, hat sich sagen wir, ins Auge gestochen, oder es war sehr sichtbar. Obwohl die 12 Edelsteine an seiner Brust auch sehr prachtvoll waren, aber das konnte man nicht von Weitem sehen so gut. Dieses Ephod war sehr sichtbar. Die Farben symbolisieren Christus. Gold, Blau, Karmesin und Weiß sind vier Farben, die sehr eng mit Jesus symbolisch verbunden sind. Gold wegen seiner Göttlichkeit, Blau wegen der Himmel, Karmesin ist eigentlich Blutrot, ne? Blutrot und Weiß, Blutrot wegen sein Blut, was er auf das Kreuz vergossen hat, und Weiß wegen seiner Heiligkeit. Ganz symbolische Farben, die auf Jesus zeigen. Interessant, dass dieser Ephod auch unter anderem auch von den Israeliten später benutzt wurde zum Götzendienst. Richter Kapitel 8, Vers 27. Das ist interessant, dass die Israeliten auch zum Beispiel die eherne Schlange zum Beispiel später verehrt haben. Und auch hier dieser Ephod wurde auch später verehrt. Es wurde eine kleine Religion gegründet, sozusagen Religion des Ephods oder so, wo die Leute sich dann vor diesen Ephod oder so gekniet haben oder da irgendwelche Opfer gemacht haben oder so. Die haben Gott vergessen, aber das Ephod nicht, ne? Interessant, das sind für uns Lektionen, die uns auch erklären, warum zum Beispiel Jesus nichts hinterlassen hat. Jesus hat keine Kleidung hinterlassen, kein Foto hinterlassen, kein Schriftstück hinterlassen. Er hat nur auf Sand geschrieben. Er konnte schreiben, konnte lesen, aber er hat nichts geschrieben. Warum wohl? Hier sehen wir das, ne? Weil die Menschen immer tendieren, die Sachen zu verehren. Die vergessen Gott, die vergessen, dass man Gott geistlich anbetet, dass Gott Geist ist, und verwechseln das mit Gegenstände, obwohl es Gott so stark verboten hat. Aber die Menschen machen das immer, und Jesus hat das auch nicht gemacht. Das heißt, er hat auch nicht erlaubt, dass man Gegenstände anbetet, und hat es auch nicht gefördert. Er hat nichts hinterlassen. Und wenn es auch so ein Turin, wie heißt das auf Deutsch? Grabtuch, danke Wolfgang. Turiner Grabtuch gibt, den die Menschen auch wieder verehren, ne? Jesus hat nichts hinterlassen, absichtlich. Er hat das ganz absichtlich gemacht. Er möchte uns unterstützen, dass wir Götzendienst oder Verehrung von Gegenständen meiden. Gut, weiter am Amtsschurz, Ephod. Auf diesen zwei Bänder, die das Vorderteil und Hinterteil verbunden haben, waren die zwei Onyxsteine, ein auf jeder Seite. Und auf diese zwei Steine waren sechs Namen von den Stämmen. Sechs auf einen Stein, sechs auf anderen Stein. Das heißt, eigentlich ist jeder Stamm zweimal geschrieben. Einmal auf diese Schultersteine aus Onyx und einmal auf dem Brustschild, ne? Zweimal tauchte jeden Namen vor. Und Gott hat gesagt, warum sie das so machen sollten, weil sie vor Gott erinnert werden sollten. Die Stämme, die Namen der Israeliten. Die Stämme, die Namen standen für alle Israeliten, ne? Symbolisch. Und so auch heute, für alle Christen. Da wir wissen, dass der Hohepriester Christus repräsentiert, und dass Christus im Himmel ist und diese zwölf Namen, die Christen repräsentieren, wissen wir, dass unsere Namen auch vor Gott immer von Christus vorgelegt werden. Gut, Punkt Nummer 5, Gürtel. Der Gürtel schließt die Kleidungseinheit, okay, normal, ne? Und in interessanter Weise bis heute haben wir auch Gürtel. Die Menschen benutzen bis heute Gürtel. Und die Gründe liegen auf der Hand. Ein Gürtel braucht man, um sich einfach besser bewegen zu können und um die Hosen zu halten. Ja, aber es geht auch darum, ne, dass man sich besser bewegen kann und arbeiten kann. Und der Gürtel war auch aus dem gleichen Stoff als der Ephod. Nächster Punkt. Der Gürtel, oder nächste Seite, 65. Auf diesem Blatt, auf dem Heft, ist eine andere Seite. Gürtel symbolisiert Arbeit. Gürtel symbolisiert Arbeit, Verantwortung, Bereitschaft zum Dienst und Integrität. Gürtel symbolisiert vieles. Da können wir in diesen zitierten Bibelstelle Lukas 12, 35 und 37, Johannes 13, 4, Offenbarung 1, 13, das alles lesen, dass der Gürtel das alles symbolisiert. Und wenn es symbolisiert, hat es auch eine Bedeutung für uns, dass wir für Gott arbeitsbereit oder verantwortungsvoll in sein Werk sein sollen, Integrität von unseren, weil Kleidung symbolisiert Handeln. Und Gürtel symbolisiert die Einheit der verschiedenen Kleidungsstücke. Daher symbolisiert der Gürtel auch die Integrität unseres Handels, von alles, was wir tun. Das alles, dass wir nicht heute ganz heilig handeln und morgen ganz im Sinne des Feindes oder so. Na, Integrität heißt das, dass alles eine Einheit hat. Interessant, dass Gott arbeitet. 1. Mose 2,2 kennen wir alle. Ne? Gott hat die Welt geschaffen. Jesus arbeitet. Ne? Er hat das gesagt, Johannes 5,17. Mein Vater arbeitet bis jetzt und ich arbeite auch. Ne? Und Jesus ist unser hoher Priester. Und daher wird es von uns erwartet als Priester, dass wir auch arbeiten, handeln, uns mit unserer Kraft, mit unseren Gedanken, mit unserem gut und haben, einsetzen etc. für das Reich Gottes. Gott zu dienen ist eine ernstzunehmende Arbeit. Dass eine Arbeit für im Reich Gottes eine ernstzunehmende Arbeit ist, das lasse ich es mal in einer anderen Art und Weise erklären. Vieles im Reich Gottes, oder ich kann sagen, in lebendigen Gemeinde, das meiste wird von Freiwilligen gemacht. Tatjana kennt das sehr gut. Ne, Tatjana? Ja. Und einige Freiwillige, die denken, ja, das ist doch eine freiwillige Arbeit und darum ist es jetzt nicht so wichtig, dass es sehr, sagen wir so, professionell gemacht wird. Irgendwie geht's schon. Ich mache das mit links. Ich mache das in einer, wenn ich Zeit habe oder irgendwann, wenn mir die Zeit übrig ist oder 5 Minuten vor dem Gottesdienst oder so. Versteht ihr? Das heißt, das ist falsch. So soll man nicht denken. Gott zu dienen ist eine ernstzunehmende Arbeit. Das, was wir für Gott machen, soll, ich sag mal, so professionell gemacht werden. Natürlich sind wir jetzt keine Profis oder Freiwillige sind keine Profis, aber ich meine so im Sinne, dass man das versucht zu machen, so gut wie es nur kann, dass es auch so aussieht, wie wäre es von einem Profi gemacht. Jede Arbeit, sei es welche es auch sei, sei es Evangelisation oder sei es Musik spielen oder irgendwas anderes, egal, dass man versucht, es so zu machen, wie ein Profi es machen würde. Das heißt, ernsthaft und sich anstrengen und Verantwortung übernehmen, dass es dann auch klappt, dass es dann auch geschieht und nicht in der letzten Minute sagen, ja, ich hab's vergessen oder so. Ne? Kann auch passieren, dass man was vergisst, ist auch nicht das Ende der Welt, aber versuchen das zu vermeiden, immer alles ernst zu nehmen, die Arbeit im Reich Gottes. Gut, nächster Punkt, Nummer 5, Brustschild des Ephod. Ja, jetzt ist sehr interessant, das, was die Hohepriester auf ihre Brust getragen haben. Dieser Brustschild mit den 12 Edelsteine. Das, ich würde sagen, das kennt jeder, oder? Weil das war ein ganz starkes Symbol oder ganz starkes Teil, dieses Brustschild. Früher habe ich gedacht, dass dieses Teil eine Platte aus Gold wäre. Aber ich habe das jetzt studiert in der Bibel und habe gesehen, das ist aus Stoff. Und die 12 Edelsteine, wie konnten die 12 Edelsteine dann auf Stoff angebracht werden? Sie waren eingefasst in kleine Goldfassungen. Ne? Wie so ein Ring oder so ein Diamant hat, wo es so auf ein Metall eingefasst ist, so auch ähnlich dieses Brustschild, diese 12 Steine, die waren eingefasst in solche Fassungen aus Gold und diese Fassungen waren dann genäht auf das Stoff. Das ist total wichtig, dass man das versteht, weil sonst können wir nicht verstehen, wie die heiligen Lose da drin waren. Von Gott verordnet wurden diese Sachen, die hier stehen, die wir hier in 2. und 3. Mose lesen. Das ist was anderes als die Traditionen von den Rabbinern, die später in den letzten Jahrtausend einige Sachen hinzugefügt haben, weil einfach das jüdische Volk auf die ganze Welt zerstreut wurde und die haben das Bedarf, neue Traditionen zu erfinden, um sich auch abzugrenzen von anderen Völkern. Okay, aber zurück zum Brustschild des Ephod. Das war eine Tasche aus Stoff. Tasche. Versteht ihr das? Habe ich das schon hier in dieser Gruppe gesprochen? Über das? Über die, dass eine Tasche war? Tatjana, erinnerst du dich?
Ja, das war dieser,
Ah, okay, aha. Ja. Wichtig ist es, dass ihr das versteht, dass dieser Brustschild aus Stoff war und das war doppelt. Das heißt, es war quadratisch, aber es hatte, es war länglich und dann gefaltet und genäht, so dass es eine Tasche gebildet hat. Oben, mit einer Öffnung oben, wo dann die heiligen Lose, Urim und Thummim, man da reingetan hat, dass der hohe Priester manchmal benutzt hat. Okay, Kopfbund. Ja, okay, hier, ne? Einem Turban ähnlich, wie gesagt, ne? Und dieses Bedecken, er sollte seinen Kopf bedecken, symbolisiert Unterwerfung. Und auch Jesus ist Gott unterworfen. Und wir als Priester sind Jesus unterworfen, darum haben auch die normale Priester ihre Kopfbunde und der hohe Priester hatte auch seinen Kopfbund. Demut und Gehorsam sind Voraussetzungen zum Dienst. Halleluja. Ne? Wenn wir Gott dienen wollen, müssen wir Jesus gegenüber und auch die anderen Menschen ehren und sollen demütig von Herzen sein. Jesus war unser Vorbild von Demut und Gehorsam. Tatjana, würdest du bitte hier Philipper 2,8 lesen?
Seine Erscheinung als ein erlebte er sich selbst, wurde gehorsam und tot. Ja, bis uns am Kreuz.
Halleluja, halleluja. Das heißt, Jesus hat sich selbst erniedrigt. Ja, wichtig, sich selbst erniedrigt. Demut, man kann ein demütiger Mensch geboren sein sozusagen. Es gibt Menschen, die diese, man sagt so, introvertiert sind oder so, obwohl introvertiert sein nicht gleich demütig bedeutet, sind noch zwei verschiedene Sachen, aber Demut kann man auch lernen oder kann man sich selber beibringen. Jesus selber hat das auch gemacht, sich selbst zu erniedrigen, das heißt anderen Menschen Ehre erweisen und sich selbst quasi hinten anstellen an der Schlange, ne, jetzt in der übertragenen Sinn. Das ist Demut. Und hier ohne Nummer Stirnblatt aus Gold. Stirnblatt aus Gold. Einige Übersetzungen bringen hier den Begriff heilige Diadem. Ja, ist alles so ein bisschen schwer, ist alles so ein bisschen kompliziert, weil ein Diadem auf Portugiesisch ist so wie eine Halbkrone von den Prinzessinnen. Und darum geht es nicht. Es geht hier um eine goldene Platte. Eine kleine goldene Platte gebunden mit einem blauen Schnur. Mit der Inschrift eingraviert heilig dem Herrn. Okay? Eine Goldplatte hat er vor diesen Turban oder vor diesem Kopfbund gebunden. Das war auch eine Auszeichnung vom Hohepriester. Hier können wir sehen, wie der Hohepriester sich von den anderen Priestern ziemlich abgehoben hat. Er hatte Brustschild aus mit den Edelsteinen, er hatte den Ephod sehr kunstvoll, er hatte das Stirnblatt aus Gold, er hatte die Onyxsteine auf den Schultern. Das heißt, es waren sehr, sehr viele äußerliche Sachen, die ihn abgesondert haben, die ihn zu was Besonderes gemacht haben. Halleluja. Okay. Nächster Punkt, die Fertigung. Diese Kleidung zu machen, durfte nicht jeder, sondern nur Leute, die Gott dafür gerufen hat. Der Heilige Geist hat diese Menschen erleuchtet, dass sie die Gabe bekommen haben, diese ganze Kleidung zu erstellen. In einer wundersamen Art und Weise hat Gott diesen Leuten diese handwerkliche Fertigkeiten gegeben. Nur vom Heiligen Geist qualifizierte Menschen. Ja, und was bedeutet das jetzt? Jesus ist doch der hohe Priester und seine Kleidung wurde vom Heiligen Geist gemacht, das heißt sein Handeln. Alles, was Jesus getan hat, wurde vom Heiligen Geist erleuchtet oder bekräftigt. Die Kraft dafür hat er vom Heiligen Geist bekommen. Und auch wir, auch die normalen Priester, die haben auch ihre Kleidung von diesen qualifizierten Handwerker bekommen. Und das heißt, wir auch, alles was wir tun, muss vom Heiligen Geist inspiriert und bekräftigt sein. Amen. Ja, alles hat eine symbolische Bedeutung auch für uns. Nächster Punkt, Brustschild des Ephod. Ich habe das hier ein bisschen getrennt. Zuerst habe ich die nur gelistet bis jetzt. Und jetzt gehen wir jetzt ein bisschen in der Bedeutung rein. Obwohl ich es schon erwähnt habe, dass es doppelt ist und gleichzeitig eine Tasche war. Ich habe nur vergessen zu erwähnen, dass es befestigt am Ephod mit einer Kette aus reinem Gold war. Ne? Dieses Brustschild mit den 12 Edelsteinen. Diese 12 Steine, die waren alle verschieden. Die waren 12 verschiedene. Es gab nicht zwei, die gleich waren. Und jedes Stein hatte den Namen eines Stammes Israel eingeschnitzt oder eingraviert. Habe ich schon erwähnt, dass sie auf Gold eingefasst waren und so. Auch wenn wir heute nicht mehr genau bestimmen können, um welche Steine es sich handelte, wissen wir, dass sie schön und kostbar waren. Und sie symbolisieren, dass die glaubenden Christen von Gott sehr geschätzt werden. Ne, weil der hohe Priester trägt das auf der Brust. Das heißt, Jesus trägt unseren Namen auf seiner Brust im übertragenen Sinn. Das heißt, bei sich vor Gott. Und dass wir immer in der Gegenwart Jesus bleiben und wir werden von ihm persönlich bekannt. Wolfgang, würdest du bitte Johannes 10, Vers 14 lesen?
Ich bin der gute Hirte, ich bin in meinem Wohlbekannten.
Halleluja. Hier sehen wir, Jesus kennt uns ganz persönlich. Und das wird durch diesen 12 Edelsteine auf dem Brustschild symbolisiert. Tatjana, würdest du bitte 2. Timotheus 2,19a lesen?
Ja, aber wenn du wolltest, bleibst du treten.
Halleluja. Ne? Auch eine weitere symbolische Bedeutung. Diese Steine waren früher tief in der Erde oder im Schlamm. Ne? Das heißt, früher, bevor sie zu Edelsteine geworden sind, waren sie in ein Loch, waren sie in eine Grube. Und scheinbar wertlos. Aber der Bergmann, er hat erkannt, dass da ein Edelstein ist, hat das gegraben und das rausgesucht und das gewaschen und dann das weitergegeben an einen Schleifer, der das dann geschliffen hat und dann so ein Goldschmied, der das dann eingefasst hat und so weiter. Das ist ein langer Prozess, wo der Wert dann erhöht wird von diesen Edelsteine, die immer schon wertvoll waren, schon in der Erde waren sie wertvoll, aber niemand hatte sie gefunden. Und das symbolisiert, was wir früher in der Welt, früher als wir noch nicht an Jesus glaubten, schon wertvoll waren. Aber wir haben das nicht erkannt. Aber Jesus hat uns gesucht. Er ist hinter uns hergegangen und hat angeklopft, hat uns eingeladen und er arbeitet an uns, dass wir sehr schön werden, dass wir heilig werden, dass wir glitzern. Das heißt, dass wir sein Licht reflektieren. Er ist das Licht und wir sollen dieses Licht in verschiedenen Farben brechen. Das machen die Edelsteine. Die entfalten ihre Schönheit nur, wenn das Licht durch sie strahlt. Wenn wir jetzt Edelsteine in eine Schublade tun, dann strahlen sie nicht, nur unter das Licht. Und so auch wir, nur wenn wir in der Nähe von Jesus sind, dann strahlen wir, weil wir das Licht reflektieren. Nächster Punkt, die heiligen Lose. Hast du diesen Vers vielleicht?
2. Mose 28, 30. Ja, du sollst in die Brusttasche die heiligen Lose legen, damit Aaron auch diese immer, wenn er vor mir tritt, auf seine Herzen trägt. Die Lose als das Mittel, mit dem ich gerechte Entscheidungen herbeiführe, soll er immer von mir auf den Herzen tragen.
Seht ihr, Gott hat hier verordnet, dass der hohe Priester diese zwei Steine, Urim und Thummim, bei sich tragen sollte, in dieser Tasche. Das war die Brustschild des Ephod. Das war das Mittel, mit dem Gott gerechte Entscheidungen herbeiführte. Das heißt, wenn, okay, lass uns auf die nächste Seite gehen, wo die Erklärung ist, Urim und Thummim, diese zwei hebräische Worte bedeutet, Urim bedeutet Lichter und Thummim bedeutet Vollkommenheiten. Einfach zwei Namen für diese Steine. Und die wurden in komplizierten Fällen benutzt, um zu richten und der Wille Gottes durch sie bekannt zu machen. Diese Funktion hat heute der Heilige Geist, ne? Weil wir heute auch das gleiche Problem haben, dass nicht alle Fälle, die in unserem Leben geschehen, nicht alles, was in unserem Leben geschieht, wir gleich unterscheiden können, welches Gesetz hier uns hilft. Ne? Wir haben die 10 Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und so. Das heißt, wenn wir jetzt in diese Situationen sind, wo wir versucht sind, Ehe zu brechen oder morden oder zu stehlen oder so, dann wissen wir, nee, da gibt's diese Regel. Ja, aber es gibt auch ganz viele, viele, viele andere, oder quasi könnte quasi sagen, die meiste Zeit, da gibt's keine Regeln und da brauchen wir den Heiligen Geist. Und früher hatten sie diese zwei Steine in komplizierten Fällen, wenn Menschen sich gestritten haben über jetzt bestimmte Verhältnisse, welche nicht in das Gesetz niedergeschrieben oder vorgesehen waren, dann musste der hohe Priester Lose ziehen. Das heißt, man hatte quasi zwei, so wie heute man mit einer Münze Kopf oder Zahl, ne? Man wirft die Münze Kopf oder Zahl. Das heißt, Kopf ist eine bestimmte Entscheidung, Zahl heißt die andere Entscheidung. Zwei Möglichkeiten, was sollen wir tun? Und so, wenn jetzt zwei Leute sich gestritten haben und da der Fritz und der Johannes sich gestritten haben, dann hat der Hohepriester gesagt, okay, wenn es Urim ist, dann ist es Fritz und wenn es Thummim ist, dann ist es Johannes, der Recht hat sozusagen. Und dann hat er das gezogen und dann ist das ein Urteil gefallen, versteht ihr? Ja, ich denke, das Vergleich mit der Münze ist gut, ne? Ist gut, ist interessant. Okay, nächster Punkt, frisch Bekehrten. Auch die Söhne der Priester, symbolisch die frisch Bekehrten, trugen die Beinkleider, das Leibrock und den Gürtel. Ganz interessant, auch die Söhne der Priester, weil einer durfte nur Priester werden ab, so wie ich jetzt mich erinnere, ab 30 oder war es ab 20, weiß ich nicht mehr genau. Aber man musste schon ein bestimmtes Alter haben, dass man ein normaler Priester sein durfte. Vorher war man nur ein Junge. Und was haben diese Jungen getragen? Auch die Söhne der Priester, die Jungen, haben diese Beinkleider, Leibrock und Gürtel getragen. Und die Söhne der Priester symbolisieren heute die frisch Bekehrten, Menschen, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind. Und die sollen sich auch diese Eigenschaften aneignen. Das heißt, die Beinkleider, das heißt die Unterwäsche, symbolisiert Demut, die Nacktheit bedecken, Keuschheit. Ne? Keuschheit ist vielleicht ein interessantes Wort hier. Punkt Nummer 2, Benehmen und Handeln entsprechend dem Reich Gottes. Ja, das ist das Symbol vom Leibrock. Leib, die Wäsche symbolisiert Benehmen. Und das dritte, der Gürtel. Gürtel haben wir gesehen, symbolisiert Arbeit, Dienst dem Herrn. Auch die frisch Bekehrten dienen dem Herrn. Eine Person, wenn sie zu Jesus gekommen ist, schon am ersten Tag, ist sie eine Person, die Jesus gehorcht. Das heißt, sie tut, was Jesus von ihr verlangt. Sie dient dem Herrn, das heißt, sie hilft, wo sie kann. Sie soll, wo sie kann, helfen in der Gemeinde, wo sie eine Gabe hat, wo sie jetzt eine natürliche Gabe hat oder wo sie jetzt was tun kann, soll sie sofort helfen. Niemand muss jetzt jahrelang warten, bis sie irgendwas für Gott tun darf. Nein, jeder soll helfen. Jetzt vorletzter Absatz. Wolfgang, würdest du bitte hier diesen Absatz laut lesen, die Kleiden der Priester und so weiter? Heiligung. Amen. Ne? Ganz wichtig. Ein Priester ohne Kleidung oder mit schmutziger Kleidung, war eine Schande. Ne? Eine Schande. Und so auch ein Christ, wenn jemand sich zu Jesus Christus bekennt und dann mit schmutzigen Kleidern, das heißt im übertragenen Sinn, jetzt Sünde tut oder Sachen tun, die das Evangelium widersprechen, andere Menschen böse behandelt, lügt oder klaut oder etc. Das ist eine, jetzt im übertragenen Sinn, eine schmutzige Kleidung und das ist eine Schande. Das hat Gott verboten, das soll nicht sein. Jeder Nachfolger Jesus soll in Heiligung leben und das zeichnet uns aus, dass wir anders sind. Dass Gott mit uns ist, das zeichnet uns aus. Gott lebt mit uns, unter uns. Und unser Lebenswandel, die Art und Weise, wie wir die Menschen behandeln und wie wir in unseren Geschäften ehrlich sind oder mit den Menschen ehrlich sind und die Art und Weise, wie wir sprechen, uns ausdrücken etc., das drückt unsere Position als Priestern aus. Heilig, Halleluja, Halleluja. Und letzter Absatz, Heiligung des Volkes. Moses und Aaron, das heißt die Priester, die hatten viele Regeln und die Moses und Aaron sollten viele Regeln weitergeben, weil Gott wollte, dass das Volk diese Götzendienereien von den anderen Völkern nicht übernehmen sollte. Sie sollte sich fernhalten und Heiligkeit schätzen und Gott schätzen, der geistliche Gott, der kein Götze ist, sondern ein unsichtbarer Gott, ein geistlicher Gott. Es gab auch andere Regeln, Hygienevorschriften für die Gesundheit des Volkes. Interessanterweise gibt es viele Regeln, die Moses gegeben hat, die auch diesen Bereich betroffen haben. Er hat gesagt, Leute, das ist Sünde, dies und jenes zu tun. Ich sage es mal in meine Worte, obwohl da ein anderes Wort benutzt wird, das ist Reinheit oder Unreinheit. Wenn wir jetzt das Wort unrein hören, denken wir vielleicht an Schmutz, ganz normaler Schmutz. Aber hier im 2. und 3. Moses bedeutet unrein nicht Schmutz, sondern eine rituelle Unreinheit, eine religiöse Unreinheit. Und viele dieser religiösen Unreinheiten hat mit Gesundheit zu tun, weil die Leute kannten keine Bakterien, die wussten nicht, was Bakterien sind, die wussten nicht, dass Krankheiten anstecken ist und Gott hat diese Gesetze gegeben, dass Leute jetzt kranke Menschen nicht berühren sollten oder tote Menschen nicht berühren sollen, die vielleicht von einer Krankheit gestorben sind oder so oder dann viele Bakterien oder bestimmte Tiere nicht essen sollten, die dann auch viele Krankheiten übertragen. Die Menschen kannten die Bakterien nicht und dann konnte auch Gott nicht sagen, Leute, isst das und jenes nicht oder berührt das und jenes nicht, weil das Bakterien hat. Dann hat er gesagt, berührt das und jenes nicht oder isst das und jenes nicht, weil es unrein ist. Verunreinigt, dass ihr vor Gott nicht in Ordnung seid. Und das war sehr wichtig für die Gesundheit der Menschen, dass sie diese Regel gefolgt haben. Viele, viele Regeln haben Moses und Aaron gegeben. Einige gelten noch bis heute, zum Beispiel Warnungen gegen Götzendienst, Aberglaube, Spiritismus, Wahrsagerei etc. hatten wir schon in der Schulungen über Heiligung. Ne? Einige behalten die Gültigkeit bis heute, andere haben keine Gültigkeit mehr. Wir wissen schon, was Bakterien sind und so, und dann können wir selber wissen, was gesund ist oder nicht. Ne? Über die Medizin, über die Biologie und so. Okay, aber wichtig ist, dass Moses und Aaron diese Aufgabe hatten, und das ist auch unsere Aufgabe in einem übertragenen Sinn, das Volk Gottes, das heißt unsere Geschwister im Herrn, zu ermahnen, dass sie rein bleiben, dass sie die Sachen meiden, die Gott nicht gefallen. Ne, ist total wichtig, dass ich das jetzt betone, weil es ganz viele Gemeinden gibt, wo es das quasi tabu ist, dass man sich gegenseitig ermahnt gegen die Sünde, dass man sich gegenseitig auf die Finger schaut und sagt, Geschwister, dies und jenes gefällt Gott nicht, das sollte man nicht tun, bitte halt euch fern oder so. Ne, in ganz vielen Gemeinden gibt es eine Kultur, jeder tut, was er selber für richtig hält, sein Handel ist privat, was er in den vier Wänden tut oder was er in sein privates Leben tut, interessieren die anderen nicht. Das ist, viele Gemeinden haben diese Kultur, und viele beleidigen sich, wenn andere kommen und ermahnen und sagen, hör zu, dies und jenes ist nicht in Ordnung vor Gott oder so. Und dann reklamieren die Leute und sagen, das ist Privatsache, misch dich nicht in meinen Privatsachen ein, was hast du mir zu sagen und so weiter. Aber das war eine Verantwortung von Moses und Aaron, das heißt die Leiter des Volkes, das heißt die Gemeindeleiter, die haben schon die Aufgabe, den Menschen auf die Finger zu schauen und zu ermahnen, falls etwas nicht das dem Wort Gottes entspricht. Versteht ihr? Okay. Halleluja. Halleluja. Amen.